einen recht schönen guten Morgen. Wir sind ja zurzeit in dem Buch Hiob unterwegs und Carsten hatte die Einleitung gemacht vor 14 Tagen. Er hat über den vorbildlichen Glauben von Hiob gesprochen, der so einzigartig war. Er hat darüber gesprochen, wie der Teufel zu Gott kommt und Hiob bei Gott anklagt. Es ist ja kein Wunder, dass er so gläubig ist. Schau, wie du ihn beschenkt hast mit so viel Reichtum, mit so viel Güter. Da kann man ja leicht glauben. Aber wir wissen, dass Reichtum keinen Glauben fördert. Sonst müsste das in unserem Land ja ganz anders aussehen. Denn wir haben sehr viele Reiche bei uns und sehr wenig Glauben. Carsten hat da ein bisschen die Hintergründe aufgezeigt, was wir sonst in unserem Alltagsleben gar nicht so mitbekommen und erfahren. Und gerade im Buch Hiob wird uns deutlich, dass in der unsichtbaren Welt sich mehr abspielt, als wir es erahnen können. Und so kam es dazu, dass der Teufel die Freiheit bekam, den Reichtum, die Kinder und alles, was er besaß, dem Hiob zu nehmen. Gott ging darauf ein, um dem Teufel letztendlich zu zeigen, du hast bei Hiob und seinem Glauben keine Chance. Hiobs Glauben hängt nicht am Reichtum. Gott wollte sehr deutlich zeigen, der Satan ist ein Lügner von Anfang an. Und heute kommen wir zu einem Kapitel, das nicht ganz einfach ist, nämlich die Leiden Hiobs. Der erste Teil von unserer Predigt steht bereits abgedruckt im Licht und Leben. Hiob 2, 11 bis 13. Und der ganze Text heute geht bis das ganze Kapitel 3 noch. Aber wir bleiben zunächst einmal bei diesen ersten Versen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bilhat von Schucha und Zofa von Nama, denn sie waren eins geworden, hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und sie zerrissen sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz groß war. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass dieses Buch in deinem Wort enthalten ist. Ich möchte dir danken, dass wir etwas von diesen Hintergründen mitbekommen dürfen. Aber auch von dem, wie du deine Hand letztlich über all die Menschen hältst, die dir vertrauen. Und so begegne du uns jetzt durch dein Wort, begegne du uns selbst und sprich du zu unseren Herzen. Hab Dank dafür. Amen. Und so habe ich diesen ersten Teil überschrieben, die Freunde Hiobs kommen. Ja, es war ein unsagbares Leid, was Hiob hier getroffen hat. Drei Freunde, die von diesem Leid erfahren haben, wir wissen nicht wie. Wir wissen nicht, auf welchem Weg sie das mitbekommen haben. Eine alte Legende aus Israel besagt, dass jeder dieser Freunde eine Krone hatte. Und in dieser Krone waren jeweils die Bilder der Freunde drin. Und wenn es einem Freund schlecht ging, so veränderte sich dieses Bild. Und somit erfuhren sie, wie es den Freunden ging. Wie gesagt, es ist eine Legende. Wie es wirklich war, wissen wir nicht. Es steht auch nicht im Buch Hiob drin. Das heißt, alles darüber zu erfahren oder darüber nachdenken, ist Spekulation. Wir wissen lediglich, dass sich die drei Freunde auf den Weg gemacht haben. Und das war kein Spaziergang. Das war nicht gerade so nebenan, so wie Thalheim neben Wels liegt. Oh nein, wir müssen uns das etwas so vorstellen, egal welche der Freunde, die waren etwa mindestens so weit weg wie Salzburg von Wels. Und das war schon einiges für die damalige Zeit zum Reisen, einiges an Zeitaufwand. Von daher wäre es für mich sehr interessant gewesen, wie haben sie es denn erfahren? Aber das Wort Gottes schweigt darüber. Sie kamen aus den verschiedenen Himmelsrichtungen und trafen sich. Sie wurden sich eins, dass sie gemeinsam zu Hiob gehen wollten. Und so machten sie sich auf den Weg. Hiobs Freunde weinten mit ihm. Sie trafen sich. Sie sahen Hiob von Ferne und erkannten ihn nicht. Als er da vor den Toren der Stadt saß, in Staub und Asche, voll Geschwüren, denn wer Geschwüre hatte, der war ausgestoßen. Der konnte nicht mehr zu Hause leben. Er musste vor die Stadt und sein Dasein abzusitzen. Ja, als sie noch ferne waren, erkannten sie ihn nicht. Zerrissen ihre Gewänder. Das war das Zeichen dieser Trauer, dieses Entsetzen. Dieses sich mit hinunterlassen in Schmutz und Asche. Ja, sie taten das. Sie haben sich den Dreck auf den Kopf geschmissen, um zu zeigen, wir sind bereit, mit dir dieses Leid mitzutragen. Aber sie waren nicht darauf vorbereitet, für dieses Elend, in dem Hiob saß. Mit dem hatten sie nicht gerechnet. Ja, dass Hiob es ihm schlecht ging, ja. Aber dass er mehr tot wie lebendig war, das war ihnen doch etwas zu viel. Da saß er, zerschlagen, zerschunden. Da war kein Ansehen der Person mehr. Und ihr habt richtig gehört. Das wird genau von Jesus gesagt. Im Jesaja, da ist kein Ansehen der Person mehr. So ging es Hiob. Erst als sie näher kamen, erkannten sie Hiob. Und sie weinten mit ihm. Das Schweigen, das zur Versuchung wird. Es war nichts Außergewöhnliches, dass man mit Trauernden schwieg, dass man da saß und kein Wort redete, weil der Schmerz so unendlich groß war. Was sollte man auch Trauernden sagen? Jeder, der eine Person in seinem Leben schon verloren hat,
der weiß, wie schmerzhaft, wie elend, wie tief das geht. Da können unsere Worte nur ein ganz, ganz schwacher Trost sein. Da ist das Schweigen oft viel besser. Ein Mitschweigen, ein stilles Mittragen des Schmerzes, der so unerträglich ist. Und dieses Mitleiden, dieses Mittragen in der Stille ist oft viel mehr Hilfe als unsere allzu frommen Worte, die sehr oft über das Ziel hinausschießen. Und bisher waren die Freunde ja wirklich super gute Vorbilder, wo wir seelsorgerlich enorm viel lernen können. Wer von uns nimmt sich schon die Zeit, mit Trauernden diese Zeit zu verbringen? Wer hat denn überhaupt noch Zeit? Wer setzt sich denn hin und sagt, jawohl, ich bin bereit, mich auf seine Stufe hinabzubegeben, in den Dreck, in den Schmerz, in die Not hinein? Sieben Tage Schweigen, sieben Tage Trauer. Und das waren die Tage, die man über einen Toten getrauert und geweint hat. Und das war zu viel. Das hat den Rahmen gesprengt. War Hiob denn tot? Mussten sie denn hier einen Toten beklagen? Sahen die Freunde das so, dass es für Hiob keine Rettung mehr gab? Da war kein Trost mehr. Nein, da wurde dieses stille Mittragen plötzlich zu einer stillen Anklage, was später die Freunde auch formuliert haben. Da war nur noch Schweigen. Schweigen wie über einem Grab. Wie geht es uns mit Menschen, die dem Tod näher sind als dem Leben? Und es gibt wahrlich genug in unserem Umfeld. Wie gehen wir mit ihnen um? Wird da unser Mitleid zu diesem Mitleiden wie über einen Toten? Das Mitleiden im Schweigen ist gut. Doch das zu lange Schweigen bringt bei dem Leidenden Wut, Aggression, Verzweiflung hervor. Es fängt innerlich an zu brodeln, weil keine Hilfe da ist. So können wir als Tröster immer wieder nur darum bitten: Herr, gib uns dieses richtige Gespür, das richtige Maß, wie und was dran ist, um dem Leidenden nicht zusätzlich Leiden und Schmerzen zu verursachen. So wie bei diesen drei Freunden. Und nun kommen wir zu diesem dritten Kapitel. Der Schrei der Verzweiflung, habe ich es mal überschrieben. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob sprach: Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Jener Tag soll finster sein, und Gott droben fragt nicht nach ihm. Kein Glanz soll über ihm scheinen, Finsternis und Dunkel sollen ihn überwältigen, und düstere Wolken über ihm bleiben, und Verfinsterung am Tage mache ihn schrecklich. Jene Nacht, das Dunkel nehmen sie hinweg, sie soll sich nicht mehr unter den Tagen des Jahres freuen, noch in der Zahl der Monde kommen. Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar und kein Jauchzen darin. Und so geht dieses Kapitel durch. Bis dahin, dass sich Hiob den Tod wünscht. Hiob hält es nicht mehr länger aus, dieses Schweigen. Er bricht das Schweigen wie so eine Wasserflut. Bricht es aus ihm heraus, was sich da innerlich angestaut hat. Ja, wer lange genug mit der Not allein ist, braucht Mut zum Überwinden, das Schweigen zu brechen. Dem Schmerz freien Lauf zu lassen, die Not hinauszuschreien, so wie es Hiob tat. Es ist gut, dass es herauskommt. Es macht der Seele Luft. Erheben wir da nicht allzu oft schon den inneren Zeigefinger und denken: Hallo, Schwester, Bruder, so kannst du doch nicht reden. Oh doch, warum soll er in seiner Verzweiflung, warum soll er in seiner Not nicht all das herausschreien dürfen, was ihn bewegt? Genau das macht Hiob hier. Und es ist gut so. Es befreit. Und was sagt der Vater im Himmel dazu? Mein Kind, rede, schrei deine Not hinaus, so wie es dir ums Herz ist. Ich halte es schon aus. Du brauchst keine Angst haben. Mach deiner Seele Luft. Hiob hatte auch hier noch all den Halt in Gott. Und selbst in dieser Not, in diesem Schrei, in dieser Sehnsucht sterben zu wollen, versündigte er sich nicht an Gott. Auch wenn er die Situation oder in der Situation fast irr wurde, keinen Sinn in seinem Leiden sah, Gott absolut nicht begreifen konnte. Und wer kann Gott schon begreifen, wenn der Tod näher ist als das Leben? Aber was mir hier aufgefallen ist, Hiob dachte nie an Selbstmord, auch wenn er sich den Tod wünschte. Nein, sein Leben hätte er nie selbst genommen. Das wusste er, das liegt in der Hand Gottes. Er gibt und er nimmt. Dass der Wunsch zum Sterben in solch einer Situation da ist, das kann ich sehr wohl nachvollziehen. Und dass er in diesem Tod Erlösung und Befreiung sieht, endlich kein Leiden mehr, endlich kein Schmerz mehr. Und er drückt es ja in diesem Kapitel aus, dann bin ich endlich genauso wie die Reichen und wie die Armen. Sie sind alle gleich im Tod. Auch Jeremia hatte die Sehnsucht nach dem Tod in seinem Leiden. Und so schrieb Heinrich Heine: Der Tod ist gut. Doch besser wär's, die Mutter hätt uns nie geboren. Genau das, was Hiob hier sagt. Und das nächste, das Warum und Gott schweigt. So schrie Hiob, na, und was die Menschen seit dem Hinausschmiss von Paradies plagt und beschäftigt, ist diese Frage: Warum? Und so schrie Hiob auch hinaus: Warum bin ich geboren? Warum das Leid? Warum nimmt alles kein Ende? Und wir können es in den Psalmen nachlesen, diesen Schrei des Warum. Und wie ich schon erwähnt habe, auch Jeremia schrie dieses Warum hinaus. Doch wir werden auf dieses Warum keine Antwort bekommen. Hiob bekam keine Antwort. Und doch tut es der Seele gut, wenn wir es rausschreien, loslassen können, dieses Warum, dieses Geplagtsein, warum ich gerade? Warum muss das sein? Und dann gab es noch einen, der diesen entsetzlichen Schrei in die Dunkelheit hinausschrie und damit der Menschheit eine Perspektive öffnete. Da hing er am Kreuz und schrie: Warum hast du mich verlassen? Und auch Jesus bekam hier keine Antwort. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Können wir damit leben, dass wir auf unser Warum keine Antwort bekommen? Können wir damit leben, dass es trotzdem der liebende Vater ist, der das zulässt? Aber seitdem wir wissen, dass Jesus dieses Warum geschrien hat und wir wissen, dass er am Kreuz unsere Krankheit auf sich lud, unsere Schmerzen auf sich lud, all die Not, all das, was dem Menschen oder im Menschen kaputt geworden ist, auf sich nahm, dürfen wir wissen, wir sind in dieser Stunde nicht allein gelassen. Er Jesus, der damals das rausrief, warum? Er war zutiefst verlassen, weil er all das trug. Aber genau deswegen brauchen wir heute nicht mehr verlassen sein. Da ist einer, der trägt mit, wo ich nicht mehr kann. Da trägt er mich, wenn ich gar nicht mehr kann. Dann nimmt er mich auf seine Schultern. So wie er Hiob ans Ziel gebracht hat, so wie er mit Hiob ans Ziel kam, das werden wir in der nächsten Predigt noch hören, so darfst du als sein geliebtes Kind wissen, er bringt dich und mich ans Ziel. Das Leid hat ein Ende. Die Schmerzen haben ein Ende. Aber es ist Gottes Zeitpunkt. Wann und wie? Aber in dieser Gewissheit darf ich wissen, er bringt durch. Er trägt durch. Und ganz zum Schluss wird er meine Tränen abwischen. Und dann steht dieses große Halleluja in meinem Herzen, auf meinem Mund. Amen.